Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Champions League Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern im Live gesagt, kneifen jetzt Thüram, er kneift ihn, Niklas Levinson.
Ja, wir waren live drauf, ja. Wir sind noch länger geblieben und es hat sich gelohnt.
Ja, ein erkneifender Moment.
Ein was?
Erkneifender Moment.
Ja, war es wirklich, war ein kneifender Moment. Wir haben nämlich noch gestern, nachdem wir gemeinsam bereits Borussia Dortmund geschaut hatten, dazu später mehr, noch die Verlängerung geschaut von Atletico gegen Inter und Marcus Thuram dabei beobachtet, wie er eindeutig Stefan Savic in den Intimbereich gekniffen hat.
Ja. Also da gibt's glaube ich auch keine zwei Auslegungen in der Geschichte. Der Mann hat Eier sortiert auf jeden Fall gestern Abend und er ist dafür nicht vom Platz geflogen. Und das Schöne, wenn man das so sagen kann, ist daran natürlich jetzt, dass Inter rausgeflogen ist und wir deswegen nicht den ganzen Zirkus jetzt machen müssen von wegen, weil natürlich ist es eine grobe Unsportlichkeit, natürlich hat er rot sehen müssen, da sind wir uns ja alle einig, müssen wir nicht drüber reden.
Ja, Thuram meinte, er würde Savic nicht mit der Kneifzange anfassen, weil er einfach seine Hand nehmen würde.
Aber das Gute ist daran, dass Inter rausgeflogen ist, dass wir jetzt darüber Witze machen können und niemand rumschreien muss und wir auch nicht rumschreien müssen. Ja. Scheiß VAR, ihr Vollidioten. Sondern einfach ein paar Eierkneif-Witze machen können am Donnerstagmorgen.
Es war absurd einfach. Ja. Und also ich fand es charmant, wie Savic das dann am Ende hingenommen
100%.
Hat. Sie haben ja dann wieder gelacht und sich auch so wieder ein bisschen geherzt umarmt. Also ich glaube, Savic ist auch so jemand, der von seinem ganzen Wesen als Fußballer es, glaube ich, auch fast so ein bisschen wertschätzen kann, wenn jemand sowas durchkommt.
Es ist, glaube ich, so, der Pack schlägt sich, Pack verträgt sich Mindset, weißt du? Wenn du, ich bin selber dreckig und wenn mir was Dreckiges angetan wird und derjenige damit durchkommt, dann kann ich's ertragen.
So ja, so sieht es, glaube ich, da ganz, ganz stark aus. Bevor wir reingehen in die Spiele, und heute ist ja viel zu besprechen, denn es war ja nicht nur eine Champions-League-Woche, es war auch eine DFB-Pokal-Woche. Wir haben den letzten verbliebenen Halbfinalisten ermittelt. Was wir ganz kurz ansprechen wollten, weil es in irgendeiner Form dann doch bemerkenswert war, war, wie Ralf Rangnick sich geäußert hat. Denn es stehen ja ganz zeitnah Länderspielpause an.
Ja.
Die letzte große vor der Europameisterschaft. Und Ralf Rangnick hat sich auf der Pressekonferenz geäußert dazu, warum bestimmte Spieler nicht nominiert worden sind. Und da ging es, glaube ich, unter anderem auch um Marco Grüll.
Und um Guido Burgstaller.
Die negativ aufgefallen sind mit homophoben Schmähgesängen.
Ja.
In Richtung Austria, glaube ich, richtig?
Genau, das war nach dem Derby-Sieg der Rapidler gegen die Austria und da wurden dann homophobe Schmähgesänge von auch einigen hohen führenden Angestellten von Rapid gesungen. Also auch Rapid-Legende, glaube ich, ja, ich nenne jetzt keinen Namen, falls derjenige da nicht dabei war. Aber ja. Und wir hatten darüber im Fracalcio auch kurz danach schon mal geredet oder ich hatte kurz danach darüber geredet und ich finde die Rede von Ralf Rangnick bemerkenswert. Eigentlich sollte sie 0% bemerkenswert sein und es sollte 100% logisch sein, dass das der nächste Schritt ist, aber im Fußball sind wir halt noch nicht ganz so weit wie in anderen Teilen der Gesellschaft manchmal und dafür fand ich das eine sehr, sehr gute Reaktion von ihm.
Ich finde es halt bemerkenswert, um es mal inhaltlich einzufangen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, dass die Nichtnominierung dieser Spieler auch in Teilen damit begründet ist, wie sie sich eben dort geäußert haben. Er hätte sich selber die Videos, die zur Verfügung stehen, angeschaut und daraus sein eigenes Urteil gefällt. Er hat das Wort diametral wahrscheinlich im bisher besten Kontext eingesetzt.
Ich meine,
das
sind deine Lieblingsworte.
Dass alles, was dort passiert ist, diametral gegensätzlich zu auf der Werteskala liege oder läge, die er selber vorleben wollen würde, auch mit der Nationalmannschaft und dass er sowas eben weder im Team noch im Club tolerieren würde, den er trainiert und betreut oder im Nationalmannschaft oder Club. Und jetzt kann man mit Ralf Rangnick in ganz vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, der hat einen Blick auf den Fußball und wie er aussehen sollte, der sich ganz, ganz nur in gewissen Teil mit unserem deckt.
Ja.
Also ich meine, der war bei Hoffenheim, der war bei Leipzig.
Der war immer schmerzfrei da, wo wir Schmerzen empfinden.
Genau, immer schmerzfrei da, wo wir Schmerzen empfinden. Aber das heißt ja nicht, dass der Mann trotzdem nicht in anderen Belangen sehr stabil sein kann, was seinen Wertekompass angeht. Und das ist er hier auf jeden Fall gewesen. Was ich eben bemerkenswert fand, ist, wir hatten das ja schon häufiger, dass Leute sich geäußert hatten oder Spieler sich geäußert hatten, zum Beispiel homophob, und sich dann entschuldigt haben. Und dann hat der Verein gesagt, ja, der hat das sorry gesagt, weiter
alles
geht's.
Wieder gut.
Haben wir ja unter anderem auch gesehen, das Thema müssen wir nicht mal in der Gänze aufmachen, aber bei Borussia Dortmund und bei Felix Metscher zum Beispiel, dass das dann doch relativ schnell ging. Und Rangnick hat aber gesagt,
Roman Weidenfeller,
ja,
paar Jahre her.
hat gesagt, das reicht mir nicht einfach, dass die ein Lippenbekenntnis abgeben und sich entschuldigen, weil sie gemerkt haben, wir kriegen Gegenwind. Wichtig, also nach dem Motto, so ein bisschen Batman-mäßig, wichtig ist nicht, was du sagst, sondern was du tust.
Ja.
Und dass die Spieler ihm jetzt erstmal glaubhaft zeigen müssen, dass sie andere Werte auch leben und für sie einstehen. Und ja, du hast schon richtig gesagt, eigentlich sollte das selbstverständlich sein, aber dass sich jemand so klar äußert und so stark Stellung bezieht, ist, glaube ich, in dem Moment und in dem Kontext ein sehr, sehr wichtiges Zeichen gewesen.
Finde ich auch, und ich habe gar nichts mehr groß beizutragen. Ich finde auch genau das, was du gerade nochmal herausgehoben hast, ist der wichtigste Punkt, dieses, dass er eben, weil es geht für ihn auch darum, bald zu einer Europameisterschaft zu fahren, mhm, mit einer österreichischen Nationalmannschaft, die wahrscheinlich so stark aussieht wie seit, ich würde fast sagen, Jahrzehnten nicht. Und dass er sich da hinstellt und sagt, hier ein paar leere Worthülsen werden hier nicht reichen. Ich will sehen, wie die Jungs sich verhalten. Finde ich eine bemerkenswerte Ansprache. Und ja, also wir freuen uns da, glaube ich, Ralf Rangnick so klare Worte gefunden hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade Ralf Rangnick nennen wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte seinen Namen sagen und es begann mit Scha.
Ralf Rangnick, wir gehen weiter zu Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach.
Und es war shocking.
Es war shocking, auf jeden Fall. Denn es ist ein weiteres Mal passiert. Ein weiteres Mal wirft Saarbrücken einen Bundesligisten raus, hat damit in Pflichtspielen in dieser Saison mehr Bundesligisten bezwingen können als Darmstadt und Mainz 05.
So ist es. Die stehen beide bei 2 Siegen. Für Saarbrücken war es nach den Bayern, der Eintracht aus Frankfurt, jetzt der 3. Bundesliga-Skype, den sie sich geschnappt haben. Und ich meine, fußballerisch gibt es da gar nicht so viel zu besprechen, weil sie haben genau dasselbe gemacht, was sie gegen die Bayern, war es ja auch schon genau auf die Art und Weise, oder?
Genau so. Und ja, auch eben der ganz, ganz späte Siegtreffer durch einen schnellen.
Ja, also haben sie einfach nur rund gemacht, das kannst du vergessen, aber ja.
Also der große Vorwurf, den sich, glaube ich, Borussia Mönchengladbach in diesem Spiel gefallen lassen muss und den sie sich unter anderem, glaube ich, auch in Person von Julian Weigel nach dem Spiel selbst gemacht haben, ist die mangelhafte Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit kommt Borussia Mönchengladbach hier auf 2,6 XG.
Ja.
Unter anderem Reitz, Neuhaus und Honorar mit sehr, sehr großen Gelegenheiten. Also Honorar war ja auch derjenige, der überhaupt getroffen hatte, der Borussia Mönchengladbach in dieses Spiel in Führung bringt, richtig?
Ja, also Moment, warte. Jetzt ist mir hier ohne Witz gerade, das ist doch nicht normal, Alter, mir ist gerade hier eine Werbung bei SofaScore aufgeploppt, während ich Statistiken aufgerufen habe.
Ja, es ist Honorar. Ja. Nee, Hack. Quatsch.
Ich habe nämlich auch gerade noch einen Namen gelesen.
Ha.
Hier, Robin Hack in der 8. Minute nach Vorlage von Frank Ono.
Genau, so sah es nämlich aus. Robin Hack trifft dort eben früh zum 1:0 für die Borussia. Und Saarbrücken gleicht tatsächlich bereits nach 11 Minuten aus. Muss man sagen, das ist natürlich auch ein... Ja, Sonntagsschuss ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber der geht nicht jeden Tag rein.
Das ist ein Tor, bei dem du merkst, dass Saarbrücken vom Fußballgott hier auf jeden Fall in diesem Pokal einen Not bekommen hat, einen Kopfnicker, wo du gesagt hast, macht mal, Jungs. Weil du sagst ja gerade, Gladbach mit 2,6 XG in Halbzeit 1. Also von Saarbrücken kommt eigentlich nicht so viel, dass die so eine frühe Führung sofort ausgleichen können, aber sie tun es eben.
Sie tun es eben, das ist, glaube ich, auch enorm wichtig für die weitere Dynamik dieser Partie. Und gleichzeitig finde ich es aber bezeichnend, wenn man sich Gladbachs große Chancen in Halbzeit 1 nochmal anschaut, Reitz, Neuhaus und Honorar, über das Tor von Robin Hack hinaus, das sind eigentlich alles Möglichkeiten, inklusive des Tores sogar, die durch Umschaltmomente oder gegnerische Fehler entstehen. Also Gladbach ist fast immer nur dann gefährlich geworden, wenn sie umschalten konnten und hat wenig erzeugen können gegen eine tiefstehende, gestaffelte Defensive, was ja auch dann zunehmend zum Faktor geworden ist in der zweiten Halbzeit, wo der XG-Wert von Gladbach nur noch bei 0,3 lag. Also da kam nicht mehr wahnsinnig viel dazu. Ich würde allerdings auch sagen, in Halbzeit 2 ist der Platz im Verlaufe der Partie borderline unbespielbar geworden.
Also das hat sich ja auch durchgezogen jetzt in diesem Pokalrun von Saarbrücken. Und ich werde Ihnen daraus keinen Vorwurf machen. Das ist ja auch Quatsch. Eine Rasenpflege kostet unglaublich viel Kohle, gerade für einen kleinen Verein. Aber ich glaube vor allem auch, dass es Absicht ist.
Ich finde es trotzdem ironisch, dass, glaube ich, bei dem, das ist ja auch ein neues, also ist ja umgebaut worden.
Das ist Absicht.
Oder sowas.
Das ist Absicht.
Nee.
Mit dem Rasen?
Die haben, glaube ich, einfach keine Kohle mehr gehabt und haben dann am Drainagesystem gespart.
Ja, also Kohle ist ja eh bei Saarbrücken immer sehr
klar. Genau,
so wie ich
das verstanden habe, so wie mein Eindruck ist, haben die einfach keine Kohle gehabt.
Also ist das dein Eindruck einfach oder hast du das gelesen irgendwo?
Ich habe da mit jemandem geredet.
Okay, also es kann ja sein. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, weil der Rasen war ja unabhängig davon, dass er dann unglaublich nass geworden ist, schon eh in keinem tollen Zustand.
Ja. Und also hinten raus ist der Ball ja wirklich gar nicht mehr gerollt. Nee. Also da ging ja wirklich gar nichts mehr. Und Borussia Mönchengladbach ist eine Mannschaft, die, glaube ich, dann in der Lage sein muss, und das hat auch Virkus nach dem Spiel kritisiert, über den können wir auch gleich nochmal reden, weil wir, glaube ich, nachher nochmal bei Borussia ein bisschen mehr ins Grundsätzliche reingehen,
ja,
dass Gladbach in der Lage sein muss, dann einfach zu sagen, okay, es geht hier nicht nach 90 Minuten, dann gehen wir in die Verlängerung, setzen da darauf, dass wir nach wie vor der Bundesligist sind mit mehr Qualität, auch wenn wir sie bei diesen Bedingungen nicht ganz so gut in die Waagschale werfen können, und im allerschlimmsten Fall gehen wir ins Elfmeterschießen damit, aber dass du als Borussia Mönchengladbach, als Bundesligamannschaft in der 90. oder so spät im Spiel noch in so eine Situation, ja, überhaupt gerätst, dass du in so einen Gegenstoß reinläufst, das ist wirklich an Idiotie und Dilettantismus kaum zu überbieten.
Es ist schon wirklich absolut wild, du sagst es, denn es ist ja 90 plus was auch immer, 90 plus 3, glaube ich,
ja,
als Sanchez über links antritt. Und du sagst es ja, auf diesem Rasen, an dem sich gar nichts mehr bewegt, einen Ball in die Mitte legt, der wirklich gefühlt eine Dreiviertelstunde ins Zentrum rollt und dann von Brünker in der souverän verwandelt wird zum Siegtreffer. Und ja, im Pokal bei einer Mannschaft, die explizit genau das, was sie dir in diesem Augenblick antun, schon in der Vergangenheit gemacht hat und von denen du auch weißt, auf nichts anderes lauern die hier. Das ist das, ja, Einzige, was sie haben, ist hier irgendwie ein Konterfahren. Und da in 90 plus 2 in die Situation zu geraten, ist blauäugig, und blauäugig ist da das freundlichste Wort, was, ja, mir so einfällt.
Also Friedrich schiebt da in meinen Augen total mit schlechtem Timing, ohne Not aus der Kette hinten, ja, raus und muss dann hinterherlaufen. Dadurch geht das Loch überhaupt auf. Neuhaus hätte sich in meinen Augen auch Richtung Brücken orientieren können. Das ist auch leicht gesagt in den 90. plus 3, wo die Beine auch schwer sind, vielleicht nach dem Spiel auf so einem Platz natürlich. Aber alles im Allgemeinen darf das dir eben einfach nicht passieren. Und also erstmal haben wir jetzt Saarbrücken im Halbfinale. Und wir haben ein Halbfinale, das lautet Saarbrücken gegen Kaiserslautern.
Ja.
Da ist ja ordentlich Feuer drin.
Ja.
Und
also das muss auch mal einordnen für alle, die... Wir haben ja auch jüngere Zuhörer und Leute, die sich vielleicht auch mit dem Fußball im Südwesten nicht so ganz so gut auskennen. Ich habe ja aus meiner Sicht schon ein paar Mal gesagt, der FC Kaiserslautern, muss man sich vorstellen, wie geifernd da im Westen sitzen, in alle Richtungen, in alle Vereine aus der Region schießend. Aber Saarbrücken-Lautern, die haben sich schon richtig in der Wolle, auch historisch.
Aber ich muss sagen, ich habe wenig Angst. Wenig Angst.
Verstehe ich.
Denn ich sag Folgendes. Ah, you think the rain is your ally? You merely adopted the rain. I was born in it, molded by it. I didn't see the sun until I was already a man.
Ja, für alle, die sich wundern, das ist natürlich Bane.
Bane.
Bane aus Batman, leicht abgewandelt. Ja, und das ist natürlich eine Anspielung darauf, dass der FC Kaiserslautern den Vater aller Regenspiele hervorgebracht hat, kann man das so sagen.
Genau, Fritz, ja, Walter und das sogenannte Fritz-Walter-Wetter. Also wenn, ja, es einen Verein gibt, der rein historisch
mit Regen
kein ist. Problem haben sollte, dann der erste FCK. Ich kann aber ganz klar sagen, ich wünsche mir, dass es nicht regnet. Weil es gibt trotzdem noch, auch zwischen Lautern und Saarbrücken gibt es einen Klassenunterschied. Und den kannst du tendenziell besser ausspielen, wenn der Platz ein bisschen Fußball hergibt. Von daher ist auch mein großer Wunsch, den Regen würde ich mir gerne aufsparen fürs Finale im Olympiastadion. Aber in Saarbrücken sollte der Platz am besten trocken bleiben, weil je schlechter das geläuft, desto weniger wirst du sehen, dass das eine Zweitligist ist, das andere ein Drittligist.
Ich kann wirklich gar nicht so richtig den Finger drauflegen, warum, aber ich würde mich dir fast anschließen und sagen, dass ich bei Lautern, wenn ich als Neutraler drauf gucken würde, weniger Bauchschmerzen in dem Saarbrücken-Duell hatte, als ich zum Beispiel bei der Eintracht hatte. Bei der Eintracht wusste ich ja vorher, dass sie rausfliegen ungefähr. Ja. Das war ja wirklich irgendwie klar, ne? Und ich weiß es nicht. Vielleicht ist es die Liga, dass Saarbrücken sich auch nicht so 100% in die Wir-gegen-Goliath-Rolle begeben kann und Lautern letzte Chance hat, diese Saison ansatzweise noch einen positiven Schliff zu geben. Ja. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Irgendwie sehe ich es da ähnlich und habe auch das Gefühl, dass Lautern da eventuell ganz gut aussehen könnte. Wir reden hier noch im Bereich der absoluten Zukunftsmusik, aber was wir festhalten können, ist Saarbrücken oder Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale.
Ja, und das ist super geil.
Ja.
Also es gibt Leute, die es nicht geil finden werden, die diese Vereine nicht mögen.
Aber ich bin Eintracht-Fan, ich müsste es eigentlich saukacke finden und ich find's geil.
Ja, es ist super geil. Das Problem ist die Aussicht darauf, dass es sich ein bisschen so anfühlt, als die, also ja, die ausspielen würden, wer von den beiden im Finale von Leverkusen geschlachtet
wird. Genau, es ist so. Es fühlt sich so an wie die Tribute von Panem. Gab es auch immer, ja, so ärmliche Bezirke, wo immer klar war, die gehen nur da rein, um abgeschlachtet zu werden. Und so fühlt sich es ein bisschen an, auf jeden Fall.
Ein bisschen ist das der Eindruck, aber mal schauen. Wir schauen uns das mal an. Du hast eben schon angesprochen, für Kaiserslautern ist es eben die Chance, der Saison noch in einigermaßen versöhnlichen Schliff zu geben. Und genau das war ja auch dieselbe Chance für Borussia Mönchengladbach. Und die ist jetzt dahin.
Ja.
Denn ich würde schon sagen, dass Pokal aus ist das Damit ist das letzte Feigenblatt verloren gegangen, was die Borussia noch gehabt hätte, um die Saison in irgendeiner Form zu kaschieren. Und was jetzt halt bestehen bleibt, ist die Stand jetzt tabellarisch schlechteste Saison seit dem Relegationsjahr 2010-11. Die Borussia ist auf Kurs 37 Punkte und so wenige Zähler hätte Gladbach auch eben nicht mehr geholt seit der Saison 2010-11. Also in allen Belangen auf dem Weg dazu, eine historisch schlechte Saison zu spielen.
Ja. Sie stehen bei 25 Spielen, 6 Siege, 9 Unentschieden, 10 Niederlagen in der Liga, 27 Punkte, seit 2 Spielen nicht gewonnen, glaube ich. Und du sagst es, der DFB-Pokal, wenn du so einen Run hast, kannst du jederzeit quasi von der Bundesliga-Tabelle mit dem Zeigefinger darüber zeigen und sagen, wir machen aber noch das hier und das ist gut und das ist jetzt weg. Und die Entwicklung bei Gladbach haben wir schon ein paar Mal so ein bisschen angerissen. Wir sind nie in die Tiefe gegangen in der Thematik. Aber nun kann man mal darüber reden, dass bei Gladbach nicht nur die sportliche Situation ziemlich trübe ist, sondern dass auch, wenn man auf diesen Kader schaut und auf den Kader von vor, sagen wir mal, 3 oder 4 Jahren schaut, man ganz klar sagen kann, Gladbach befindet sich in einer Abwärtsspirale.
Es gibt einen Aderlass in allen Bereichen.
Ja.
Der ist wirklich vollumfänglich da. Es gab einen sehr, sehr guten, ausführlichen Artikel zur aktuellen Situation von Borussia Mönchengladbach auf deren, ich glaube, Fanblog Borussia Explained, der wirklich sehr in die Tiefe geht und da in vielen Belangen auch eben aufzeigt, den Absturz oder den sukzessiven Verfall. Die haben zum Beispiel nachgezeichnet die Entwicklung des durchschnittlichen Marktwertes der Spieler.
Das wollte ich gerade nachgucken in der Sekunde.
Ja. Das geht abwärts Stück für Stück. Du hast es in der Menge oder im Verhältnis von geschossene Tore zu kassierte Tore schlechter und schlechter geworden. Der Punkteschnitt in den letzten 5 Jahren ist sukzessive schlechter geworden. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen du nachzeichnen kannst, dass die Borussia sich wirklich Jahr um Jahr verschlechtert hat. Also von Rose Jahr 1 zu Rose Jahr 2 zu Hütter, zu Farke, jetzt zu Seoane, dass es einfach wirklich von Jahr zu Jahr immer ein bisschen schlechter wurde. Und in der Regel enden solche schleichenden Entwicklungen damit, dass du irgendwann in der zweiten Bundesliga aufwachst und dich fragst, was ist hier eigentlich passiert.
Ja, und es fühlt sich ja so ein bisschen so an, das glaube ich kann man schon so sagen, als wäre genau diese Erkenntnis auch ein bisschen eingesickert in den letzten Tagen bei Gladbach-Fans, die sich selbst dieses von dir angesprochene Feigenblatt vor den Augen weggerissen haben. Denn auch die, und so lebt man eben als Fan, waren bereit, sich ertäuschen zu lassen. Und ich habe aber jetzt viel auf Twitter gesehen, wo es in die Richtung ging von wegen, ey, Moment mal, Alter, was machen wir hier gerade? Und einige, die gesagt haben, die Entwicklung, die wir hier gerade sehen, erinnert mich an Schalke 04. Und das muss man auch mal sich sacken lassen, denn Schalke 04 ist eine der katastrophalsten Entwicklungen, die wir in den letzten 30 Jahren hatten. Ich meine, du kennst dich damit aus als Lautern-Fan.
Ja.
Und es wäre mal unabhängig, jetzt mal kurz ein bisschen rauszoomen und wir reden dann gleich noch en Detail, oder wir sind ja schon dabei, über Gladbach zu reden. Es wäre natürlich für die Bundesliga, wenn Gladbach, und es wird diese Saison nicht passieren, aber wenn die tatsächlich irgendwann nochmal das wäre ein absoluter Super-GAU, denn Gladbach ist historisch einer der 3 wichtigsten deutschen Vereine.
Ja.
Das vergessen viele Leute, weil es inzwischen lange her ist, aber Gladbach war in den 70er Jahren eine europäische Supermacht.
Ja, also du kannst den Fußball der 70er, 80er eigentlich nicht erzählen ohne Borussia Mönchengladbach und genau das gerät dann schnell in Vergessenheit, aber es ist so und es wäre auch, wenn man bedenkt, wie rar gesät solche Vereine inzwischen teilweise in der Bundesliga sind, eben ein weiterer Nackenschlag für diese Liga und für die Attraktivität dieser Liga. Ich glaube, was man halt, oder der Punkt, an dem man, glaube ich, kommen muss, ist, glaube ich, leider auch der, damals ist es sehr hastig passiert, es musste passieren, weil auch das Eberl aus so ein bisschen plötzlich kam, dann der Rücktritt, aber ich glaube nicht, und da hat er jetzt 2 Jahre Zeit für gehabt, den Gegenbeweis zu erbringen, ich glaube nicht, dass Roland Wirkus der Gestalter ist und der Mann ist, der in der Lage ist, die Fäden so zusammenzuführen, dass er Borussia wieder eine entscheidende, positive Richtungsveränderung sportlich mitgeben kann.
Ich finde, man kann immer, und das ist bei der Gladbacher Situation und gerade bei der Gladbacher Entwicklung immer wieder wichtig ist zu sagen, die letzten Eberl-Jahre waren scheiße für Gladbach und die haben es seinem Nachfolger Wirkus wirklich schwer gemacht, gute Arbeit zu leisten. Nun hat er aber unter diesen wirklich schweren Umständen eben keine gute Arbeit geleistet oder keine herausragend gute Arbeit. Denn das, was, das weiß jeder in Gladbach, das weiß jeder in der Bundesliga, was auch Gladbach tun muss, ist eben Spieler holen, die im Idealfall irgendwann ein bisschen mehr wert sind, die eine sportliche Entwicklung gehen, die dir sportlich weiterhelfen und dann dich gewinnbringend verlassen. Und wenn man so durchgeht, wer so die teuersten Spieler waren, von Omlin über Ngumo, über Schwanchara, Honorat, der wirklich von allen Gladbachern noch eine der besseren Saisons spielt, dann sind das aber einfach Namen, wo ich dir sage, Schwanschara hat 10 gekostet, Ngumu hat 8 gekostet. Die werden nicht die Entwicklung nehmen, die man sich erhofft hat, glaube ich, dass man die irgendwann für 20, 30 los wird. Und wenn du einmal in diesen Strudel reinkommst, dass du das nicht schaffst, Transferüberschüsse zu erzielen, Spieler zu finden, die dir eben weiterhelfen, dann wird es eben immer schwerer, weil das Geld immer knapper wird. Und die Gladbacher haben ja jetzt schon zuletzt immer, glaube ich, Überschüsse erwirtschaften müssen. Sonst konnten sie, glaube ich, nicht einkaufen. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Ja, also Chanchara ist so jemand, wo ich sagen würde, ja, eins in der Bundesliga, ja, großer Stürmer, das ist mir
Wir geben ihm noch Zeit.
Genau, ist mir ein bisschen zu früh, um da den finalen Abgesang einzuleiten. Hat ja auch zumindest in den paar Spielen, die er gemacht hat, 4-mal getroffen.
Ja.
Das stimmt ja schon auch. Ist, glaube ich, seit der Umstellung dann auf diese Doppelspitze so ein bisschen außen vor.
Ja.
Und man muss auch sagen, hat das Pech, dass
Jordan, ich glaube, er ist aber auch einfach immer noch kaputt. Der war ja jetzt vor ein, zwei Wochen ins Mannschaftstraining zurückgekommen und dann, glaube ich, wieder rausgekippt. Der hat ja einen Bänderriss gehabt. Also Verletzungsprobleme, muss man wirklich sagen, waren eh ein Riesenthema auch bei ihm.
War ein Riesenthema, definitiv. Aber du hast recht natürlich damit, dass ein Franck Honorat, der ja auch schon 27 ist, dass ein Julian Weigel natürlich nicht Spieler sind, die gekommen sind, mit der Aussicht darauf, dass sie nochmal einen großen Resale-Value generieren, glaube ich zumindest nicht, weil Julian Weigel müsste mittlerweile auch schon auf die 30 zugehen, wird dieses Jahr 29 Jahre alt. Und das sind Spieler, die haben trotzdem recht viel Geld gekostet. Und Julian Weigel, glaube ich, ist auch ein Spieler, der im Gehaltsgefüge recht weit oben steht bei der Borussia. Und der es okay macht, aber der halt nicht ganz diesen Impact hatte, den man sich, glaube ich, erhofft hat, der auch vor allem kam als Wunschspieler von Daniel Farke, wo der Fußball, der gespielt werden sollte, auch nochmal ein anderer war oder anders aussehen sollte, als er jetzt schon wieder aussieht. Das ist ja auch so ein bisschen das große Problem der Borussia, dass du damals den Bruch gemacht hast, nachdem du Favre, Schubert, Hecking hattest. Und vor allem halt alle noch unter der Prägung von Lucien Favre standen, also unter einem Positionsspielfußball, ballbesitzorientierten Fußball.
Genial.
Dann bist du genial. Dann bist du
intelligent war das, nicht genial. Ich habe gerade überlegt, das war falsch. Intelligent, hat er immer gesagt.
Dann bist du zu Rose. Das wurde schon körperlicher und wurde schon umschaltlastiger, pressinglastiger. Dann bist du zu Hütter.
Mhm.
Und das war nochmal das Ganze auf die Spitze getrieben. Eigentlich danach wieder die volle Kehrtwende zu Daniel Farke und einem ganz anderen Modell von Fußball.
Ja.
Wo ja auch Wirkus auch gesagt hat, Borussia sollte auch für Ballbesitz Fußball stehen. Und jetzt bist du halt bei Seoane bei einem ziemlichen Trainer-Pragmatiker gelandet, der, wie ich finde, bei Gladbach auch gezeigt hat, dass er individuell Spieler besser machen kann. Es gibt einige Einzelspieler im Gladbacher Kader, wo ich sagen würde, die kannst du rauspicken und sagen, die sind besser geworden unter Seoane, aber der das Team als Ganzes nicht so wirklich mit einer klar erkennbaren Identität weiterentwickelt hat. Und da möchte ich kurz zitieren aus der Analyse von Borussia Explained. Die schreiben da, obwohl in Einzelfällen sicher gute Transfers gelungen sind und auch bei Verkäufen und Verträgen gute Dinge gelungen sind, fehlt in der Kaderentwicklung ein roter Faden.
Mhm.
Und ich zitiere das, weil mich das sehr erinnert an das Thema, was wir letztens schon bei Schalke hatten, beim Thema Hechelmann, dass du vielleicht mit Wirkus jemanden hast, der in der Lage ist, vereinzelt gute Spieler zu identifizieren, der gute Ideen haben kann, aber der vielleicht nicht den Blick für das große Ganze hat und nicht in der Lage ist, alles zu vereinen unter einem
kein
Dach, unter einer Idee. Genau, einfach kein Sportdirektor ist. Und ich glaube, Gladbach braucht vielleicht sogar schon zum nächsten Jahr einen neuen Trainer, je nachdem, wie die Saison weitergeht. Aber sie brauchen vielleicht auch einen neuen, in Anführungszeichen, starken Mann, der mit von extern eine neue Vision, eine neue Idee in diesen Club reinbringt.
Sie brauchen beides neu, in meinen Augen. Ich verstehe, also ich weiß, dass es blöd ist, man hat jetzt einen Stadtteil nach ihm benannt, wenn mich nicht alles täuscht, hängt ja immer hinten der Banner, Vitostadt. Das ist natürlich, da hat man jetzt quasi Vorschusslorbeeren verteilt an einen Mann, aber das Problem ist natürlich, also ich glaube, du brauchst beides neu, ganz einfach. Ich glaube, du brauchst beides neu, ich glaube, du musst, wenn du sagst, wir sehen diese Entwicklung hier in den letzten Jahren, wir wollen da eine Handbremse reinhauen, ich glaube, dann müssen die führenden Gesichter ausgewechselt werden. Ich finde, bei Wirkus haben wir lang genug gesehen, was er macht, was er kann und was nicht. Bei ihm ist ja das Problem, dass er jetzt in dieser mächtigen Position einmal drin war, weil ich glaube eben, das ist eigentlich jemand für die zweite Reihe. Ich glaube, der ist ja super und übrigens wirklich in der zweiten Reihe. Ich finde nämlich ich verstehe, dass Gladbacher ihn so ein bisschen kultig, glaube ich, auch finden. Ich komme nie über den Punkt hinweg, dass er damals gesagt hat, wenn man als Deutscher nach Spanien in Urlaub fährt, sitzt man auch lieber mit den Deutschen am Tisch. Seitdem ist mein Eindruck über ihn so ist entstanden.
Das ist halt ein provinzielles Mindset und ich finde, dass...
Und das beschreibt's gut.
Das beschreibt's gut, weil ich finde, Gladbach wirkt wie ein provinziell geführter Club.
Ja, ja.
Und
das trifft es sehr, sehr gut. Schön, dass wir da für ein Bild, dass wir da irgendwie einen Schuh draus gemacht haben. Weil genau das trifft es und Gladbach ist eben, das haben wir ja gerade schon einmal eingeordnet, kein Provinzclub und ich wünsche der Gladbacher Borussia da auf jeden Fall eine andere Führung zur neuen Saison, um eben das abzuwenden, was die Gladbacher ja auch alles schon mal erlebt haben. Naja, es ist ja nicht so, dass man in Gladbach nicht auch Misserfolge schon gesehen hätte.
Wir gehen weiter zu Spielen, die wir gesehen haben. Yes. Es sind Champions-League-Spiele gewesen. Es war ja auch eben die letzten Achtelfinals, die noch zu gehen waren. Und wir werden en Detail nur über Dortmund gegen Eindhoven sprechen, wollen aber kurz die beiden anderen Partien streifen. Waren eigentlich drei Business gewesen sein. Was war denn noch?
Arsenal Porto, Barca Napoli und natürlich gestern Doppeldecker.
Barca Napoli streifen wir nicht. Ja. Die sind uns egal.
Kann man einmal nur sagen, dass Barca das in den richtigen Momenten gut gemacht hat, souverän nach Hause gebracht und Napoli ist scheiße.
Und Lamine Jamal ist krass.
Das ja, Lamine ist mal. Hey, ich erinnere dich, ich habe alle Aktien gekauft, als er gerade irgendwie durchgebrochen war.
Ja, stimmt, du warst früh drauf, ja.
Aber weil er auch einfach, genau wie du sagst, ich habe da damals eine Aktion gesehen, wo ich dachte, okay, wenn der das mit 15 macht, dann muss ich nicht mehr sehen, um zu wissen, was da kommt.
Genau, ich möchte auch die anderen Spiele nur insofern ansprechen, dass ich erstmal Porto loben möchte, explizit loben dafür, wie sie sich gegen Arsenal verkauft haben. Die haben es geschafft, in zwei Partien gegen Arsenal ein Tor in der regulären Spielzeit zu kassieren, haben 1,34 XG insgesamt über beide Partien nur zugelassen.
Das ist schon echt bärenstark gegen
Arsenal. Bärenstark gegen ein Team, das in der Liga zuletzt 8-mal in Serie gewonnen hat, dabei 33 Tore erzielt hat, also mehr als 4 Tore im Schnitt pro Partie.
Und wer zieht diesen jungen Arsenal, der jungen Arsenal-Offensive diesen Zahn?
Pepe.
Der 41-jährige Pepe, der, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Spiel
oh mein Gott.
Ein Jahr älter war als der nächstälteste Feldspieler in der Champions League. Feldspieler.
Ja.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ein Jahr älter als der nächstälteste Feldspieler aller Zeiten, oder?
Ja. Ja, der ist 41 Jahre.
Aller Zeit meinst du?
Ja, ja.
Okay, ich dachte, du meinst einfach jetzt in dem Spiel. Oder?
Nee. Also, der ist 15 Jahre älter. 41 Jahre alt, Pepe.
Ja, also wirklich eine defensiv echt eine Masterclass von Porto gewesen, die das super stark gemacht haben. Für mich war dann irgendwie recht schnell klar, noch bevor das Elfmeterschießen losging, sind so ein bisschen die Würfel so gefallen, dass es nach Arsenal aussah. Die Seite, auf die das Elfmeterschießen ausgetragen wurde.
Ja.
Arsenal hat angefangen, Ødegaard schießt denn nicht nur rein, sondern schießt denn so überzeugend rein und bringt dann auch so eine Energie, so eine Gestik mit, die das Ganze so aufgeladen hat. Also es hat sich irgendwie so angefühlt, als ob dann recht früh für mich klar war, dieses Arsenal lässt sich das nicht nehmen.
Und dieses Arsenal ließ sich das tatsächlich nicht nehmen. Am Ende war es ein 4:2 im Elfmeterschießen. Kein Arsenal-Spieler verschossen. Ødegaard, Havertz, wer war es? Saka und Rice haben getroffen. Ja. Und dann war der Deckel drauf. Und trotz der von dir angesprochenen guten Defensive vom FC Porto, war über die beiden Spiele schon Arsenal die Mannschaft, die ein bisschen überlegen war, glaube ich, das kann man schon sagen, oder?
Im Hinspiel nicht. No. Im Hinspiel hatten sie wenig. Ja. Also, aber ich glaube, über das Rückspiel haben sie sich das in Summe wahrscheinlich schon verdient. Das würde ich mittragen.
Aber die echt in der Extra-Time, also in der Verlängerung, kommt Arsenal auf 0,03 Expected Goals, Alter.
Ja, es war sehr, sehr knapp, muss man sagen. Es war sehr, sehr knapp zwischen diesen beiden Mannschaften. Und jetzt haben wir eben Arsenal im Viertelfinale. Auch im Viertelfinale haben wir Atletico Madrid.
Ja.
Die haben Inter ebenfalls im Elfmeterschießen rausgeworfen. Wir haben zwei innerhalb von 2 Tagen bekommen, nachdem wir 8 Jahre lang kein einziges in der Champions League hatten.
Wahnsinns-Stat der Woche wirklich. Also wir haben gestern uns schon im Stream drüber
unterhalten. Kam nicht darauf klar.
Ich auch nicht.
Das ist 8 Jahre her gewesen.
Genau, das ist einmal vor dem Elfmeterschießen zwischen Arsenal und Porto. War das letzte Elfmeterschießen 8 Jahre her und es war Bayern gegen Real?
Nee, das Finale Atletico gegen Real.
Atletico gegen Real, also in der Saison, glaube ich, ne? Ja. Und das war das letzte Elfmeterschießen in der K.O.-Phase der Champions League.
Ein das Wahnsinn. Ist absurd, also das ist in 8 Jahren nicht passiert, das kann man sich echt kaum vorstellen eigentlich. Ja. Genau, Atletico kommt weiter, 2:1 in der regulären Spielzeit, dann eben ins Elfmeterschießen, weil eine Auswärtstorregel, die gibt's bekanntlich nicht mehr, sonst wäre Inter weiter gewesen. Und da hat sich dann Atletico mit den besseren Nerven durchgesetzt, muss man wirklich so sagen, denn vor allem der Elfmeter von Lautaro Martinez, den er komplett drüber semmelt, der war dann am Ende schon bezeichnend.
Der von Alexis Sanchez war auch richtig schwach geschossen. Also,
nur Überzeugung drin.
Ja, also man muss ja wirklich sagen, wenn man so Depay, Correa, Riquelme, die haben das sehr, sehr souverän gemacht für die Spanier, die ja auch in diesem Spiel statistisch dem Weiterkommen tatsächlich näher waren als Inter rein von den...
Im Rückspiel war Atletico die bessere Mannschaft.
Im Hinspiel war aber Inter die bessere Mannschaft.
Genau, also Inter hat den Preis dafür gezahlt, dass sie im Hinspiel, wo sie klar besser waren, wo sie genügend Chancen hatten, auch ein zweites Tor zu machen, das sie eben nicht getan haben. So ist diese Partie offen geblieben, weil wenn Inter das Hinspiel nur schon mit 2:0 gewinnt und dann in Madrid mit 1-0 in Führung geht, dann braucht Atletico 3 Tore. Dann ist es ein viel, viel weiterer Weg, glaube ich. Und dann hat dieses erste Tor auch einen ganz anderen Effekt. Und das hat Inter sich selber zuzuschreiben, weil sie eben im Hinspiel das verpasst haben, aus ihrer Überlegenheit mehr Kapital zu schlagen. Und in Madrid, im Metropolitano, kann dieses Stadion, angeführt von Simeone.
Der hat auch gestern irgendwas gesagt danach, ne? Ich finde gerade das Zitat leider nicht. Aber er hat genau was in die Richtung gesagt. So, sie haben den Fehler gemacht und ich zeige hier gerade eine ganz kleine Menge mit meinen Fingern. Sie haben den Fehler gemacht, uns Hoffnung zu lassen.
Ja.
Sowas in die Richtung.
Und dann kann Atletico eine eigene Dynamik entfalten, die richtig, richtig wild ist. Ich bin natürlich dadurch unter Rechtfertigungsdruck geraten, weil ich ja in einem Calcio Berlin Video Inter mal gecallt habe als die aktuell stärkste Mannschaft Europas. Ja. Und,
aber so ist die Champions League, ne? Also
genau, das wollte ich noch sagen. So ist die Champions League, weil gutes Beispiel dafür war zum Beispiel 2019-20, als Liverpool mit 99 Punkten Meister geworden ist und die absolut dominierende Mannschaft Englands war, eine der besten, historisch besten Mannschaften, die jemals die Premier League gewonnen hat, rein punktetechnisch, sind die auch im Achtelfinale rausgeflogen in der Verlängerung gegen Atletico. Es passiert manchmal auch sehr, sehr guten Mannschaften, dass du in einem einzelnen Spiel verlierst und dann, also da bist du raus, das ist das Wesen des K.O.-Wettbewerbs, ist auch fair enough, dann kannst du diesen Titel nicht mehr gewinnen, aber es bleiben trotzdem Momentaufnahmen und ich glaube, das muss man schon noch so sagen, also man muss, glaube ich, so fair sein, unterscheiden können zwischen, eine Mannschaft verliert ein Spiel, aber kann trotzdem qualitativ auf eine Saison gesehen zu den besten Mannschaften überhaupt gehören.
100%. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit, du hast gerade schon Liverpool angesprochen, das ist nicht das einzige Beispiel, wo der absolute Top-Favorit, wo wir gesagt haben, das ist aktuell die Mannschaft, die in Europa den besten Fußball spielt und dann plötzlich, pupp, raus in der Champions League.
Als die Spurs damals ins Finale kamen und City rausgeworfen haben auf diese absurde Art und Weise, hätte auch jeder gesagt, ja, City ist natürlich die deutlich bessere Mannschaft als Tottenham, aber es ist eben für diese zwei Partien dann in dem Moment einfach nicht mehr relevant.
So ist es und nicht mehr relevant für die Champions League ist dann jetzt in dieser Saison Inter Mailand und wieder einmal hat Diego Simeone bewiesen, dass er einfach einer der besten Trainer der Welt ist und das seit inzwischen langer, langer Zeit, aber er macht das da in seinem kleinen Aquarium Atleti und niemand redet so richtig darüber.
Er ist Christian Streich auf Steroiden.
Ja, ist er wirklich. Ja, ist er wirklich.
Ja.
Also, das weiß nicht, wer da das jeweils anderen Vorbild war. Wer hat denn zuerst angefangen da?
Ich glaube sogar, Streich ist leicht dienstälter.
Ja? Also, bei Simeone würde ich denken, 2011 inzwischen oder sowas? 13 Jahre könnten es schon sein, oder?
Ich gucke Streich, du guckst Simeone.
Okay. Simeone. Diego Simeone. Seit wann bist du bei Atleti als Trainer? Seit 2011.
Dann ist er länger da.
Ja,
Christian Streich ist seit dem 01.01.2012 im Amt.
Ja, ich hatte tatsächlich, hätte ich auch auf Simeone knapp vorher.
Okay, krass,
also ist quasi nicht Simeone Streich auf Steroiden, sondern andersrum. Streich ist Simeone auf Opium.
Ja.
Ja, ist die einzige Erklärung dann.
Ja. So, wir gehen weiter zu Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven. Die Partie, die wir am Mittwoch ausführlich und gemeinsam verfolgt haben. Und die der BVB mit 2-0 gewonnen hat, damit ins Champions League Viertelfinale einzieht und sich zu den aktuell, im europäischen Vergleich zumindest, besten 8 Mannschaften dieses Kontinents zählen kann.
Bumm! Gratulation an den BVB an dieser Stelle. Und ich sage Folgendes, wenn Dortmund und PSV, die das untereinander ausgespielt haben, dann im Umkehrschluss zu den besten 16 Mannschaften Europas gehören, dann hat der europäische Fußball ein Problem. Moment, ich will mal fair sein. Die erste halbe Stunde war vielleicht das Beste, was Dortmund seit langem uns gezeigt hat.
Ja, ersten 25, 30 Minuten war der BVB wirklich stark.
Ich finde, es ist ein Fußballwack jetzt zu machen und aufzumachen mit, ich will mal fair sein.
Also, die sind ja auch mit einer Energie rausgekommen.
Ja.
Also, und ich finde auch, dass, also vielleicht waren die Mikrofone an dem Tag gut eingestellt. Ich finde auch, seit langem hat sich das Stadion nochmal so angefühlt, dass da eine Energie drin war, dass das irgendwie aufgeladen war mit so einem, wir peitschen die jetzt nach vorne und tragen die so ein bisschen auch, diese Mannschaft. Also diese Energie war definitiv da und der BVB macht richtig, richtig früh Druck, stresst PSV im Aufbauspiel, stellt die, wenn die Abschluss haben, wirklich mannorientiert und hoch zu und belohnt sich dafür ganz, ganz früh mit dem Führungstreffer in Person von Jadon Sancho in der 3. Minute, der da zeigt, was für einen Unterschied es machen kann, wenn ein Spieler auch nur ein bisschen Selbstvertrauen zurückkriegt.
Diese erste halbe Stunde, wo Dortmund wirklich überzeugend gespielt hat, war Jadon Sancho die Speerspitze. Und der hatte jegliche Telefonnummern von PSV. Die hatten keinerlei Zugriff auf ihn und er wusste alles über sie. Das war echt krass. Wir haben ja so in den letzten Wochen schon sehr genau auf Jadon Sancho geschaut und ich war kurz davor, den Generalkritik-Vorschlaghammer rauszuholen und ja, zu sagen, das war's, forget my man, aber das, was er da gezeigt hat phasenweise in dieser ersten halben Stunde, das hat Erinnerungen geweckt an seine ersten Stint beim BVB und war unglaublich geil.
Ja, der Ball wird beim 1:0 raus verlagert auf die linke Seite, kommt dann wieder ins Zentrum zurück, dann ist auch so ein bisschen Zufallsprodukt dabei, ja, weil PSV einmal dazwischen ist und dann wird er aber eben an die Strafraumkante zurückgelegt zu Jadon Sancho, der sich da in recht zentraler Position befindet, vorher auf der anderen Seite war, auf der rechten Seite war und verschafft sich den Platz zum Abschluss mit einem Kontakt durch die Beine, glaube ich, eines Gegenspielers, ja, direkt neben den linken Pfosten gesetzt, flacher Abschluss. Also
Perfekt platziert,
nicht übermäßig hart, aber eben so gut platziert, dass Walter Benitez im Tor keine Chance hatte. Und hat ja auch diese eine Aktion, wo er Bakayoko komplett aussteigen lässt, wo er den Ball so mit dem ganz leicht mit dem Außenriss einfach an ihm vorbeilegt und dann um ihn herum geht. Das ist so eine Aktion, die hätte Jadon Sancho vor einem Monat noch nicht gemacht. Und die hätte der auch irgendwie vor 3 Monaten erst recht nicht gemacht.
Und vor 3 Wochen oder vielleicht sogar nicht mal vor 5 Tagen, bevor er dieses Tor gemacht hat am Wochenende. Vielleicht ja, nicht mal dann. Denn auch der Abschluss, ne, mit durch die Beine von einem und 2 Reihen Gegenspieler vor sich. Das ist einfach, da musst du einfach ein bisschen heiß sein gerade, um das so zu machen. Und wenn wirklich, der BVB ist ja eine Mannschaft, die unter Donje Malen so ein bisschen Läufe hin und wieder startet, ne? Und sie finden ja immer wieder Sachen, so wie
meinst
Michael
unter,
Jordan.
Unter Edin Terzic?
Was hab ich gesagt?
Donje Malen. Wie auch immer das zustande kam.
Junge, ein Blick in die Zukunft. Was ich nur sagen will ist, der ist ja, glaube ich, schon ein guter Kommunikator, so intern. Ich glaube schon, dass er mit den Jungs ganz okay umgehen kann. Zumindest was so Motivation betrifft vor. Das war zumindest mal eine dezidierte Stärke von ihm. Ich weiß halt nicht, wie weit er sich verbrannt hat inzwischen.
Ja.
Aber was ich sagen will ist, ich glaube, für diesen Saisonschlusssport, der jetzt vor uns steht, wo Dortmund auch nochmal pushen will, es kann reichen, einen Jadon Sancho zu haben, der vorangeht und ja, sagt, mein Selbstvertrauen ist breiter als Signal Iduna Park, follow me.
Und ich weiß nicht, wer es von ihnen macht, ob das eben Terzic macht oder irgendjemand anderes.
Ja, wahrscheinlich macht das nicht.
Aber was du halt auf jeden Fall machen kannst, ist, dieses Team, was ja auch, also auch diese Spieler beim BVB, also ein Emre Can wird das haben, ein Sabitzer, ein Brandt, ein Mats Hummels und viele andere auch, die haben ja auch von sich selbst ein anderes Selbstverständnis als Platz 4 in der Bundesliga.
Ja.
Und du kannst die, glaube ich, schon so ein bisschen auch vielleicht aus dem Winkel packen und sagen, ey, ihr seid doch wohl besser als das hier und ihr habt jetzt die Gelegenheit, das eben auch zu zeigen. Und ich glaube, dass du daraus eine Motivation ziehen kannst, vielleicht für den Saisonendspurt, dass du den Leuten sagst, ey, wir zeigen es denen insofern, dass wir die eines Besseren belehren, dass wir eben nicht so schlecht sind, wie wir schon gemacht worden sind. Ich glaube, das ist ein Winkel, aus dem du die packen kannst. Würde ich zumindest mutmaßen.
Und bei Dortmund muss man übrigens ja sagen, dass jetzt genau das Gegenteil der Fall ist von dem, was bei Gladbach passiert, ne? Jetzt ist das Feigenblatt noch größer für.
Das ergibt dir richtig was. Ja. Also ein Champions League Viertelfinale ist eigentlich, finde ich, fast schon eine Jobgarantie für einen Trainer.
Ewiger Edin, Junge. Yes. Es ist so, es ist der ewige Edin. Es geht weiter. Und das muss nicht jedem gefallen, aber ihr werdet Terzic nicht mehr los, ihr lieben Dortmunder.
Nee, was gut geklappt hat und warum die auch, glaube ich, in den ersten 25, 30 Minuten so gut waren, war, wir haben ja am Anfang auf die BVB-Aufstellung geschaut, haben dann gesehen, okay, Niklas Süle als Rechtsverteidiger, haben so ein bisschen darüber gerätselt, wie das sich am Ende darstellt.
Ja.
Und da war mein erster Impuls war so, okay, machen die eine Dreierkette mit Süle, Can, Hummels und im Aufbau zumindest und Madsen schiebt extrem vor. Es gab Momente, in denen die in der Dreierkette standen, aber gerade in der Anfangsphase spielt Dortmund eigentlich ein 4-2-4 mit Ball und das hat so gut funktioniert und sie hatten so viel Kontrolle über das Spiel, weil PSV dagegen stand im 4-1-4-1 und dieser eine vor der Abwehr, das war Joey Fährmann, der ist eigentlich konstant von Julian Brandt am Ring durch die Manege geführt und beschäftigt worden und konnte deswegen nicht so richtig vorschieben. Und die ganze Zeit hat PSV eigentlich mit 5 Leuten versucht, 6 Spieler zuzustellen. Und es gab irgendwo immer den freien Mann im BVB-Spielaufbau, oft zum Beispiel auf der ballfernen Seite, dann der Außenverteidiger Madsen oder Niklas Süle. Und dadurch waren immer wieder Verlagerungen auf einen freien Spieler möglich und von dort aus konnte vorgeschoben werden, weil in der letzten Linie die Außenspieler 1:1 gebunden gewesen sind. Und als dann PSV aber gemerkt hat, okay, Moment mal, ist das hier nicht die Mannschaft, die, wenn man sie einfach nur Mann gegen Mann zustellt, quasi mit Ball nichts mehr auf die Kette kriegt.
Da wollte ich nämlich.
Warum machen wir das eigentlich nicht, als PSV angefangen hat, selber mannorientierter, mutiger, höher zuzustellen, muss man auch sagen, hat man auch schnell wieder die Limitierung gesehen von Borussia Dortmund mit Ball.
So ist es und so drehen sich dann auch in Halbzeit 2 die Statistiken wirklich absolut zugunsten der PSV. In Halbzeit 1 hat Borussia Dortmund 60% Ballbesitz, 0,77 Expected Goals. In Halbzeit 2 hat PSV 65% Ballbesitz, 1,10 zu 0,74 auf BVB-Seiten Expected Goals. 12 zu 5 Schüsse, gewinnen mehr Zweikämpfe und trotzdem...
Allein Dortmunds Passquote, die von 87% auf 67% runtersinkt in der zweiten Halbzeit.
Man muss aber wieder sagen, Kobel war auch in Halbzeit 2 einfach wieder big. Also ja. Das ist so eine Sache, die man inzwischen fast als gegeben hinnimmt. Aber Kobel ist eigentlich der wichtigste Dortmund-Spieler diese Saison, glaube ich. Wenn du am Ende drauf guckst und sagst, wer hat uns am meisten Punkte gerettet, wer hat uns am meisten weitergebracht, ist es wahrscheinlich der Torwart Gregor Kobel. Und dieses Spiel kriegt aber dann wirklich genau auch das Ende, das es verdient. Wie gesagt, die zweite Halbzeit in meinen Augen, und es ist ja auch vollkommen okay, dass Dortmund sagt, wir machen ein bisschen weniger. Es war nur ein bisschen sehr wenig.
Wollen wir noch kurz, bevor wir zum Endspurt gehen, die Szene einfangen um Niklas Füllkrug und das vermeintliche 2:0, das
geschossen
wurde? Ja, abseits. BVB trifft ja nach dem Standard von Marco Reus in Person von Niklas Füllkrug eigentlich schon da zum vorentscheidenden 2:0, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen, dann wird uns da ein Standbild angezeigt, wo irgendein Teil des Trikotärmels von Niklas Füllkrug weiter vorne war als der des letzten PSV-Verteidigers.
Was da weiter vorne sein soll, ist der Schulteransatz von Niklas Füllkrug.
Mit dem in der Theorie legal ein Tor erzielt werden darf und deswegen hat dieser Treffer nicht gezählt. Ja. Darauf zu schauen und zu sehen, dass das die Margin gewesen sein soll. Und wie gesagt, nicht der Kopf, nicht der Fuß, sondern irgendwie der Ansatz der Schulter, wo wir eh ständig diskutieren, wo fängt was an.
Ja.
Also
und ich bin halt der Meinung, dass du, wenn du diese Linie, die da gezogen wird, die wir bekommen haben, ich bin der Meinung, du kannst die easy 3 Millimeter nach rechts, 3 Millimeter nach links verschieben und sagen, das ist der Schulteransatz und dann ist kein Abseits mehr.
Ja.
Weißt du? Also ich bin wirklich der Meinung, dass irgendjemand sagt hat, ja, das ist der Schulteransatz für mich.
Also es reiht sich so ein bisschen ein in eine weitere unglückliche Entscheidung gegen den BVB in der Champions League und auch in der Champions League K.O.-Phasen der letzten Jahre. Aber es spielt keine Rolle, denn PSV ist absolut unfähig. Eine ihrer Möglichkeiten, die auch... Ja. nicht so groß waren bis hinten raus, dann eben Luc de Jong einmal ganz alleine vors Tor kommt und den Ball kläglich drüber setzt,
wirklich,
weil er viel zu viel kläglich. Rücklage hat, nichts draus zu machen. Und dann kommt im Gegenzug eigentlich der Moment, wo in der Abwehr von Eindhoven, ich weiß gar nicht, wer es war, aber jemand rutscht da weg. Ich glaube, es könnte Isaac Babadi gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher.
Also es war nicht Boscali, das weiß ich, weil der hat nämlich im Tor dann angefangen, als der Ball drin war, seine Mitspieler anzuschreien.
Ja, der rutscht aus. Marco Reus sagt Danke, nimmt den Ball auf, geht alleine auf Benitez zu und macht dann eben das entscheidende 2:0, macht den Deckel auf diese Partie. Ja. Und es war dann irgendwie auch, hat das perfekt zusammengefasst, weil es einfach PSVs Unfähigkeit aus einem, also in irgendeiner Form daraus Kapital zu schlagen, dass der BVB streng genommen keine unbesiegbare Mannschaft ist, keine Mannschaft ist von europäischem Spitzenniveau aktuell, daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Also generell würde ich sagen, über beide Partien bin ich von diesem Eindhoven schon sehr, sehr enttäuscht gewesen.
Also Ja, genau. Also dass die Eredivisie am Ende des Tages auch mit allem gebührenden Respekt nur die Eredivisie ist, das sollte man, glaube ich, das sollte man sich bewusst sein. Und das es braucht aus der Eredivisie absolute Ausnahmemannschaften, und die sehen ja aus wie eine in der Tabelle, um überhaupt in Europa in so eine Turnierphase reinzukommen. So ist es nun mal. Und die wurde jetzt ordentlich entzaubert vom BVB. Wir sind jetzt gespannt auf die Auslösung. Für mich wäre das Beste, was Dortmund passieren kann, Barcelona. Ich wollte nur einmal sagen, SofaScore kannst du ja Matches ranken, ne? Kannst ja immer ein Rating geben für dieses Spiel. 7400 Leute haben abgestimmt bei diesem Spiel. 7,4 Rating. Das ist tatsächlich relativ ordentlich. Für das, was ich da gesehen habe, hätte ich keine 7,4 von 10 verpasst.
Nee, das war definitiv, wie ich finde, ein sehr bescheidenes Partie. Ich würde sagen, bescheidene Partie. Ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, das war die schwächste Achtelfinalpaarung, die wir hatten.
Eigentlich schon.
Würde ich auch denken. In dieser K.O.-Runde. Jetzt haben wir eben noch 8 Mannschaften übrig. Diese 8 Mannschaften sind Manchester City, Real Madrid, PSG, der FC Bayern, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, der FC Arsenal und der FC Barcelona. Und du hast es schon angedeutet. Lass mal kurz drüber sprechen, was für Wunschlose wir fürs Viertelfinale hätten. Ich kann meine direkt raushauen. Ja. Meine Wunschpartien fürs Viertelfinale sind FC Bayern gegen Arsenal. Mhm. Ich brauche das. Mhm. Ich weiß, dieses Arsenal und dieser FC Bayern, das wird keine Partie, wo Bayern die wieder back-to-back mit 5 Gegentoren oder mit 5 Toren nach Hause schickt. So wird es nicht mehr ablaufen. Aber ich brauche das, dass Arsenal gehumbled wird, im Idealfall vom FC Bayern, von einer alten Nemesis. Da haben wir gestern drüber gesprochen, im Stream auch, über Mannschaften, die wir organisch hassen.
Ja.
Gesunder Fußballhass auf Mannschaften. Es gibt Mannschaften, die hasst man aufgrund ihrer Struktur, aufgrund ihrer Eigentümersituation. Da fallen so Vereine rein wie PSG, City und Rasenballsport Leipzig. Wenn man die da ausklammert, dann habe ich echt festgestellt für mich, Arsenal ist top of my list.
Ja, ja, aber
keine Mannschaft, von der ich mir mehr einen Downfall wünsche als vom FC Arsenal.
Das Lustige ist, dass das jeder gewusst hat außer dir, glaube ich, wenn du das gerade erst erkannt hast. Weil die Leute im Chat haben ja auch so reagiert, so wie es ein alter Hut, dass du Arsenal nicht magst, oder? Das ist ja so, kann man schon sagen.
Manchmal braucht man ja auch länger für Selbsterkenntnis.
Ja, ist ja in Ordnung.
Das ist ja so.
Genau, es ist ja auch überhaupt nicht, dass du da angekommen bist, an diesem Punkt, das ist das Bemerkenswerte.
Arsenal, Bayern.
Ja, mach.
PSG City, weil die sollen es in Ruhe lassen.
Ja.
Und dann weiß ich schon mal ein Spiel, auf das ich keine Minute verschwenden muss.
Ja. Und einer ist weg danach.
Das ist auch schon mal sehr, sehr wichtig. Dann Barca gegen Real, Klassiko im Viertelfinale, wird mich giftig anschieben. Mhm. Und Dortmund-Atletico, weil ich da am ehesten dem BVB noch irgendwas geben würde.
Okay, ich sage Arsenal gegen Atleti. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da irgendwie richtig wehtun. Dortmund gegen Barca, da brauchst du schwarze Magie, aber auch da sehe ich, nämlich hinter Atleti ist das die Mannschaft, wo ich am ehesten was für Dortmund sehe.
Barca ist zumindest irgendwo irgendeiner vom Anfang.
Ja, weißt du, bei denen ist auch, der Trainer ist Dead Man Walking und sowas. Irgendwie kann man daraus sich das bestimmt irgendwie zurechtdrehen. Dann will ich auch City gegen PSG, das ist gar keine Diskussion für mich. Und dann bleibt ja nur noch Bayern gegen Real übrig.
Oh.
Ja. Ja.
Wie lange hatten wir Bayern Real nicht mehr?
Also wir hatten es ja gefühlt eine Zeit lang jede einzelne K.O.-Phase, ne?
Aber mittlerweile ist es lange, glaube ich.
Wahrscheinlich seitdem. Seitdem die sich...
Ich hätte es auf Guardiola-Zeiten zurückgeführt.
Nee, ein bisschen
oder
später.
Oder Ancelotti.
Ja, Ancelotti würde ich schon sagen. Ich würde schon sagen, dass es noch ein bisschen...
Ja, rausgeflogen. Aber ist doch schon eine ganze Weile her, wäre ich auch bereit für. Aber ja, PSG, City sind wir uns einig. Bitte gerne das. Wann wird ausgelost? Morgen?
Wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich. Wann wird getippt? Jetzt.
Aber was wir jetzt tippen, liebe Freunde, ist natürlich die Bundesliga und nicht die Champions League. Und ich muss mein Kick-Tipp öffnen.
Köln gegen Leipzig. Am Freitagabend.
Jawohl, Köln gegen Leipzig. Ah, Mann, ich muss es ja sagen, aber es ist ein 0-3.
Es ist ein 2-1.
Jawohl!
Ich glaube weiterhin an den FC. Man muss generell sagen, das ist ein Spieltag wieder, wo die allermeisten Partien mindestens einen faulen Apfel dabei haben.
So das stimmt. Zumindest. Das stimmt. dann haben wir am Samstag Heiden gegen Fohlen.
Das würde jetzt so gut reinpassen, wenn die jetzt gegen Heidenheim auch noch verlieren. Aber ich glaube, sie überraschen uns und Gladbach gewinnt 2-1 auswärts.
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Heidenheim nochmal ein Spiel gewinnen wird in dieser Bundesliga-Saison.
Berechtigte Frage.
Und ich habe tatsächlich auch 1-2 eingetragen, Heidenheim gegen Gladbach.
Darmstadt gegen Bayern.
0-6.
0-5.
Das war halt, ich habe versucht, niederländischen Akzent zu machen, gar nicht funktioniert. Ja.
Union gegen Bremen?
Schwierig. Ich sage mal 2-2.
2-0.
Also für mich wäre auch, wenn ich einen Favoriten quasi sagen müsste, wäre glaube ich auch Union. Aber ich sage 2-2. Burgenderby. Endlich wieder im Burgenderby. Wolfsburg gegen Augsburg, ich lege vor. Naja gut, du wirst ja auf den VfL tippen. Von daher tippe ich auf den FCA Auswärtssieg. Ich glaube nicht wirklich dran, aber ich sage ein 2-3. Demirovic, sei Dank.
3-1 Wölfe.
Here we go, Alter.
Mainz Bochum.
Bald sind sie Meister, oder? Jetzt.
Bald sind sie Meister. Ja. Müsste rechnerisch bald durch sein. Ja. Mainz gegen Bochum.
Invincibles. Mainz gegen Bochum, du liegst vor.
Also ich lege eigentlich die ganze Zeit schon vor.
Ich lege den ganzen Tag vor. Ich habe gerade vor. Okay, Mainz gegen Bochum, ich sag dir, wie es ausgeht. 1-0.
2-1.
Dann haben wir Hoffenheim gegen Stuttgart.
Am Samstagabend 18:30. Puh. Hoffentlich 2-3.
1-4. Hoffenheim kann nichts und wird entlarvt.
Freiburg gegen Leverkusen.
Ja, 1-3.
1-0.
Und dann haben wir hinten raus auch Dortmund gegen Frankfurt.
Dortmund gegen Frankfurt. 2-2.
0-2.
Und damit sind wir durch mit dem Tippen, durch mit der Folge. Hören uns am Montag wieder. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen.
Tschö.